Zeit. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute wieder mit Vincent. Hallo Vincent.
Hallo Johannes, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen, um mal wieder das über Preußen zu besprechen.
Genau.
Aber vielen Dank für die Einladung.
Du bist wieder als unser Preußen-Experte heute hier, denn wir haben natürlich wie immer in den vorherigen zwei Teilen ungefähr nur die Hälfte von dem hinbekommen, was wir hinbekommen wollten. Und deswegen steigen wir heute mehr oder weniger da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also hört gern Teil 1 und Teil 2. Aber wir haben auch noch ein paar Korrekturen bzw. Anmerkungen und Gedanken zur letzten Folge. Und dann arbeiten wir uns chronologisch weiter vor. Heute denke ich bis Bismarck. Es wird aufregend, spannend und merkwürdig, weil es geht um Preußen. Womit ich einsteigen wollte, ist ein Zitat von Jürgen Luh, der einen Artikel geschrieben hat, Preußen ein Konstrukt, über die Schwierigkeiten, ein zeitgemäßes Bild von Preußen zu etablieren. Zitat: Das Bild, das man von Preußen meist hat, ist das des machtvollen Staates, errichtet durch Kurfürst Friedrich Wilhelm und die Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., den Großen. König Friedrich I. wird darin kaum ein Anteil zuerkannt. Dieses Bild ist eine Konstruktion der borussischen, dem preußischen Patriotismus und den Hohenzollern anhängenden Historiker. Gepriesen werden die militärische Stärke und Wehrhaftigkeit des Staates, die Toleranz, das Pflichtdenken von Herrschern und Untertanen, dass man aufgrund der neueren Forschung hinter diesen angeblichen Charakteristika Fragezeichen setzen muss, wird nur ungern wahrgenommen. Die Menschen tendieren dazu, bei ihrer gewohnten, favorisierten Meinung zu bleiben. Unterstützt durch eine unkritische, nur auf Effekt und Anekdoten bedachte Berichterstattung, vor allem in den einflussreichen Filmmedien, hält man in der Öffentlichkeit an dem liebgewonnenen Geschichtsbild fest. Ein zeitgemäßes Preußenbild in der Gesellschaft zu verankern, ist daher nur schwer möglich. Und das umreißt das ganz gut. Er hat in seinem Artikel auch das Beispiel von der Terra X-Doku angeführt, wo es um die Einführung der Kartoffel ging und da alle bekannten Mythen von Friedrich II. Persönlich in der Küche, wie er selber den Kartoffelstampf erfindet und so rezipiert. Und eben darauf verwiesen, dass obwohl die aktuelle Forschung das alles viel kritischer sieht, das öffentliche Bild immer noch an dieser sehr pro-preußischen Geschichtsschreibung hängt. Vor allem, weil eben auch in Deutschland die Geschichtsschreibung ja von pro-preußischen Leuten erfunden wurde, auf eine Art und Weise hier in Berlin auch. Die frühe Geschichtsschreibung ist dominiert in Deutschland von Borussischen, wie es ja heißt, das ist ja Borussia Dortmund, ist mir auch jetzt erst so richtig klar geworden, dass Borussia halt der Pro-Preuße ist eigentlich.
Ne? Ja, also Borussia ist der neulateinische Begriff für Preußen. Also Borussia heißt Preußen, dementsprechend heißt, wenn man so will, Borussia Dortmund, Preußen Dortmund oder Preußen Mönchengladbach.
Ja, ähnlich wie Preußen Münster, die gibt es ja auch als Mannschaft.
Genau. Ne?
Ja. Also wenn wir in die heutige Welt schauen, ist Preußen zwar offiziell kein Staat mehr und wurde aufgelöst von den Alliierten nach Ende des Zweiten Weltkrieges, aber Preußen ist natürlich auf eine Art und Weise omnipräsent, wenn wir in die deutsche Geschichte schauen, wenn wir aber auch heutige Fußballvereine, Universitäten und Institutionen anschauen, wie hier in Berlin den preußischen Kulturbesitz und andere Sachen, ne, die ja immer noch existieren. Und ja.
Und was du ansprichst mit den mit der borussischen Geschichtsschreibung, da fallen natürlich Namen wie beispielsweise Heinrich von Treitschke, der dann ja auch als Abgeordneter im Reichstag saß und vorher auch in der Paulskirche. Und der galt eher als nationalliberal, aber immer mit diesem Fokus auf Preußen ist sozusagen der Anziehungspunkt der deutschen Geschichte, weil Preußen es ja auch geschafft hat, letzten Endes, ne, aus der Perspektive Deutschland zu einigen.
Die sind sehr, sehr hegelianisch gedacht, immer der Weltgeist, der im Protestantismus waltet, im Deutschen, und der eben von Preußen als der Schutzmacht der deutschen Protestanten irgendwie verkörpert wird. Und damit ist der Weltgeist durch sich selbst findet in einer Staatswerdung. Und die Geschichtsschreibung hat eben das so nachkonstruiert und da sehr sinngebend gewirkt auch. Wir werden heute auch ein bisschen über Nationalliberalismus reden und Nationalismus, den Erstarkenden in Deutschland im 19. Jahrhundert. weil da eben Preußen eine große Rolle spielt und weil Preußen eben in diesen Geschichtsschreibungen immer so prävalent ist, sage ich jetzt einfach mal.
Tatsächlich auch dieses Geschichtsbild oder diese borussische Historiografie, die zieht sich auch noch bis 1945 und auch kurz danach. Einen richtigen Bruch, der dann auch wirklich tiefgreifend war, ist mit der Bielefelder Schule beispielsweise, mit Wähler, die dann dieses ganze Geschichtsbild versuchen zu dekonstruieren und dann auch diese Sonderwegsthese neu aufstellen, in der es dann natürlich diese Fusion dann auch gibt in der Geschichtsschreibung, Preußen, Deutschland. Da hört das eigentlich so langsam erst wirklich auf. Zumindest in der, ich würde jetzt nicht sagen populären Geschichtsschreibung, das war ja alles andere als populär, aber ich sag mal in der bekannten. Ne?
Ja, und das populäre Bild, die Basis darunter, wurde aber selbst von der Bielefelder Schule eigentlich jetzt nicht zerstört. Also im Endeffekt, obwohl sich in der Forschung diese Entwicklungen getätigt haben nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute, ist davon erstaunlich wenig angekommen. Da können wir am Ende vielleicht auch nochmal drüber reden, über das Preußenbild im heutigen Internet und eben auch in den populären Medien, dass es sich ja eigentlich nur in diesem Teil Militarismus und karikaturhaftes Deutschtum repräsentiert und damit eben auch zur Anlaufstelle für Fans von genau diesen Charakteristika wird, im Umkehrschluss, was natürlich auch falsch ist, ja? Und irgendwie auch in so eine Geschichtsverklärung verfällt, die sich dann selber wieder weiter reproduziert. Jürgen Lu hat noch ein schönes Zitat dazu, wie die Geschichtsschreibung da beschönigt wurde. Zitat: Dafür betonte die borussische Geschichtsschreibung gebetsmühlenartig, dass Friedrich Wilhelm dem Staat, die zu seinem Aufstieg und seiner europäischen Bedeutung notwendige militärische Machtbasis verschafft habe, durch die Schaffung einer furchterregenden Armee, durch den glorreichen Sieg dieses Heeres in der Schlacht bei Fehrbellin 1675 gegen die Schweden, tatsächlich ein eher bescheidener Gefechtserfolg über unterernährte, kranke Truppen unter einem unerfahrenen Befehlshaber, Woldemar-Wrangel, nicht wie oft behauptet der große General des Dreißigjährigen Krieges, Karl Gustav Wrangel. Also da wird dann schön aus dem einen Wrangel der andere Wrangel und das wird dann gern auch mal vermischt und der Unerfahrene wird zum großen Helden, um diese Schlacht nochmal hoch zu stilisieren. Und da also die Schlacht bei Fehrbellin auf jeden Fall ein gutes Beispiel für etwas, was rückwirkend wichtiger gemacht wurde, als der Zeit tatsächlich war.
Trotzdem hast du ab 75, ja, das hatten wir auch in der letzten Folge besprochen, ja die Etablierung Brandenburg-Preußens beziehungsweise Preußens dann als Großmacht, ne, als kleine Großmacht sozusagen, in der Schweden mehr oder weniger rausgekickt wurde aus dieser Pentarchie. Aber natürlich brauchst du halt die eine Schlacht, ne, die diesen Erfolg mit sich gebracht hat. Und klar, das wird dann hochstilisiert, ja.
Wir sind gegen Ende der letzten Folge auch über die unerfolgreichen napoleonischen Kriege gestolpert oder darauf zu sprechen bekommen, die ja nicht so gut in die Erzählung des erfolgreichen Preußens passen, beziehungsweise die ja so ein bisschen die Urkatastrophe sind, aus der dann das neue Preußen erwächst, das uns auch vertrauter ist, vielleicht wie das Preußen vor den napoleonischen Kriegen, weil viele der typischen Charakteristika, wie wir sie kennen und assoziieren, tatsächlich dann erst danach im 19. Jahrhundert zustande kommen, richtig?
Einige sprechen auch vom zweiten Preußen sozusagen oder auch wenn es jetzt um das Preußen des 18. Jahrhunderts geht, sagt man auch häufig das alte Preußen. Und das kann man zweierlei betrachten. Also auf zweierlei Hinsicht stimmt die These. Denn du hast einerseits eben diese alten Könige, ne, die absolut geherrscht haben und auch autoritär waren und eben diese unbesiegte Armee anführten, ne, wenn man jetzt über die drei Schlesischen Kriege beispielsweise spricht. Und vor allem natürlich den Anziehungspunkt, die Projektionsfläche Friedrichs II. als den Superkönig, sage ich mal, dann hast du diese krassen Niederlagen in den napoleonischen Kriegen und dann hast du diese Könige, die zwar natürlich noch absolute Herrscher waren, aber die eher dann in die zweite Reihe rücken. Also du hast ja die Reformer, da treten Leute wie Hardenberg in den Vordergrund, die unter Friedrich Wilhelm III. Eine Regierung waren und später dann, als dann Friedrich Wilhelm der Vierte an der Macht ist, beziehungsweise dann Wilhelm der Erste, kommt Bismarck klar, die Dynastie ist nach wie vor wichtig, der König als Projektionsfläche, wie gesagt. Aber jetzt kommt auch so ein bisschen die Herrschaft der Beamten, der Diplomaten und so weiter, auch wenn sie vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts alle noch adlig sind. Ja, aber hier kommt dann sozusagen die zweite Reihe wird dann wichtig. Das ist der eine Punkt, also diese dynastische Geschichte. Und der zweite Punkt ist vor allem die geografische. Vielleicht wäre das ganz gut, wenn wir an dieser Stelle einblenden könnten, die Karte. Denn du hast am Ende des 18. Jahrhunderts, noch vor den Napoleonischen Kriegen, hast du ein riesiges Preußen, das aber zu zwei Dritteln aus Polen besteht. Jetzt nicht von der Einwohnerzahl, aber vom Gebiet her. Das ist im Osten. Das hat mit Deutschland eigentlich kaum was zu tun, bis auf die Mark Brandenburg. Und wenn du willst, Pommern sind irgendwo noch deutsch, aber die ganzen Gebiete, die dann ja nach dem Wiener Kongress Preußen zugeschlagen werden, die gibt es ja noch gar nicht. Also die Rheinprovinz und Westfalen. Und deswegen gibt es da auch diesen Bruch, beziehungsweise deswegen spricht man auch vom zweiten Preußen, weil Preußen dann eigentlich erst nach Deutschland hineinwächst oder expandiert, wie man es nennen möchte. Und du dann natürlich auch politisch ganz anders agieren musst, als noch im 18. Jahrhundert, als du da überwiegend dich im Osten aufgehalten hast. Gebiete, die übrigens ja nicht im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation sich befanden.
Ja, sehr spannende Entwicklung, wie Preußen da reinwächst und gleichzeitig im 19. Jahrhundert natürlich, also wir haben dieses erstarkende Bürgertum, die Französische Revolution hat allen klargemacht, am Ende des 18. Jahrhunderts, dass jetzt die Zeit des Bürgertums tatsächlich angebrochen ist. Ne? Es werden Monarchen enthauptet und die Juristen machen die neue Regierung. Also das bei jeder Revolution, habe ich im Studium so gelernt und fand ich sehr spannend, eben immer nur eine herrschende Klasse durch eine andere ersetzt wird. Also dass man da immer diesen Tausch hat. Da können wir bei der Revolution 1848 vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen in Deutschland. Und dass du im 19. Jahrhundert natürlich diese Entwicklung siehst, dass der Staat generell institutionalisierter wird. Wir sehen den Beginn dieser Entwicklung, die sich dann eigentlich bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein und bis heute eigentlich noch fortführt, dass wir einen Staat haben, der zunehmend mehr Machtkompetenzen ausüben kann und auch die Mittel hat dazu. Also nicht nur theoretisch die Macht beansprucht, sondern auch real immer mehr in der Lage ist, das Leben einzelner Bürger dann später aber oder Subjekte zu kontrollieren.
Genau, das ist auch ein interessantes Phänomen im 19. Jahrhundert. Da sprechen auch Historiker vom Vorrücken des Staates in die Fläche. Dann beginnt dann sozusagen die Beamtenherrschaft oder wie du sagst, die Herrschaft der Juristen.
Kackte Bürokratie.
Ja, genau. Und das hat jetzt insofern einerseits auch was also ich meine, Preußen war ja schon ein zentralistisch regierter Staat, aber du brauchst trotzdem Institutionen, Behörden, die vor allem das expandierende Preußen auch in der Peripherie beherrschen. Natürlich, du hast dann eben diese Aufteilung in Provinzen und so weiter. Dort kommt dann der sogenannte Oberpräsident hin und der ist natürlich sehr eng mit der Krone verbunden, also mit der Zentralregierung, aber trotzdem durften die walten und machen, wie sie es für richtig hielten. Der König konnte die natürlich immer entlassen und einsetzen, das hat er auch getan. Und interessant hier ist, dass auch Leute aus dem Bürgertum Oberpräsidenten werden konnten. Interessanterweise wurden diese dann aber nobilitiert, um eben diese Verbindung zur Krone bzw. zum Adel als die vorherrschende Schicht oder Klasse aufrechtzuerhalten. Also du hast beispielsweise, damit habe ich mich in meiner Masterarbeit beschäftigt, mit dem Herzogtum Posen beziehungsweise Provinz Posen dann später, da hast du auch viele Oberbürgermeister, die aus dem Bürgertum kamen und dann mit der Zeit hatten sie dann auf einmal ein von.
Aber das ist ganz spannend. Wir haben die Folge über den Sturm auf die Bastille gemacht und so ein bisschen ganz kurz die Französische Revolution da auch nur angeschnitten. Und was ich deiner Recherche aber ganz spannend fand, ist, dass am Anfang es ja tatsächlich darum ging, dass die Privilegien des Adels beschnitten werden sollten und ursprünglich die erste Aufregung, die zur Vollversammlung geführt hat, darum ging, dass man dem Adel die Privilegien nicht nehmen darf, weil die ganzen Bürgerlichen gesagt haben, wir können ja immer noch adelig werden. Und was ist denn das, also wenn ich dann trotzdem noch besteuert werde, wenn ich die Steuerfreiheit verliere, was ist denn dann für ein sozialer Aufstieg für mich tatsächlich noch möglich? Also es haben tatsächlich die noch nicht Geadeligten versucht, den Adeligen ihre Rechte zu retten. Und dann ist das Ganze natürlich ganz schnell außer Kontrolle geraten, als sehr viele Juristen, die alle sehr gern römische Literatur gelesen haben, angefangen haben zu larpen und sich zu überlegen, wenn wir jetzt einmal anfangen, was abzuschaffen, warum aufhören? Dann schaffen wir doch alles ab und dann wird's radikal. Also das finde ich so super spannend bei der Französischen Revolution, wie dieser Urimpuls ist, wir müssen die Rechte der Aristokraten erhalten und es endet damit, dass die Aristokraten ihren Kopf verlieren.
Ja.
Und viele andere natürlich auch, aber. Und es endet mit der Schaffung des modernen, liberalen, demokratischen Staates, den wir heute kennen. Also das ist so eine ganz spannende Eskalation zwischen ein paar Juristen im 18. Jahrhundert in Frankreich machen komische Schwüre auf dem Tennisplatz und wir haben heute das Recht zu wählen.
Ja.
Das ist einfach so eine gerade Gedankenlinie, die man dazwischen ziehen kann.
Ja.
Spannendes Gedankenexperiment, dass die Aristokratie, bevor sie dann tatsächlich zum Feind des Bürgertums wurde, eigentlich für die Bürgerlichen im Aufstieg das nächste Level war.
Exakt.
Auf eine Art Innermöglichkeit in der Gesellschaft, die durchaus schon auch soziale Mobilität ermöglicht hat, nur eben unter anderen Vorzeichen und Regeln, wie wir das heute kennen. Und damit gab es man hatte Interesse daran, dieses System zu stützen, auch wenn man nicht ganz oben stand, weil man konnte ja theoretisch noch aufsteigen.
Ja, genau. Das sollte ja auch am Anfang gar nicht passieren, dass Bürgerliche sowohl in Staatsdienste kommen oder zumindest in den höheren Staatsdienst und vor allem nicht Militärs, gerade aus der preußischen Perspektive. Das lockert sich dann im 19. Jahrhundert auf und du hast dann Leute wie Tirpitz, Alfred von Tirpitz, der auch aus dem Bürgertum, also aus einer Soldatenfamilie, aber eben keine Adlige waren und der dann auch beispielsweise nobilitiert wurde. Später sollte ja auch Ludendorff auch nobilitiert werden, aber er hat sich beispielsweise dagegen entschieden. Aber das ist eine Entwicklung, die siehst du dann auch noch im Kaiserreich.
Dass die Preußen das Ganze ja, also diese Idee, das zuzulassen, dass Nicht-Aristokraten in der Armee auch Führungsrollen einnehmen, ja erst akzeptiert haben, nachdem ihnen die Franzosen die extrem blutige Nase beschert haben mit einer Armee, wo das möglich war. Ich meine, die napoleonische Armee hatte einen unglaublichen Fundus an fähigen Heerführern und nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Armee zu der Zeit, weil sie diesen sozialen Aufstieg ermöglicht haben und tatsächlich versucht haben, die Fähigsten, auch die sich eben in den ersten Koalitionskriegen tatsächlich hervorgetan haben, dann schnell durch die Ränge zu befördern, weil man diesen extremen Mangel hatte. Vorher waren nur Aristokraten Führungspositionen. Auf einmal hat man eine reduzierte Zahl an Aristokraten, die der Revolution treu ergeben sind und wo man sich sicher sein kann, dass die keinen Quatsch machen mit ihrem Kommando. Also muss ich ganz schnell Leute aus allen Bevölkerungsschichten zwangsmäßig befördern. Und dann zeigt sich, Moment, wenn man Leute nach ihren Fähigkeiten auswählt und nicht nach dem Grad ihrer Inzucht, dann funktioniert das ja vielleicht doch besser in der Armee. Komisch.
Mhm. Ja.
Und dann haben auch die Preußen das gelernt. Aber hätten die Preußen jetzt nicht so hart auf die Schnauze bekommen, hätten sie das wahrscheinlich noch 200 Jahre nicht erlaubt. Also die Preußen mussten es ja schon auch auf die harte Weise von den Franzosen lernen.
Ja. Und interessanterweise hatten schon viele Militärexperten in Preußen schon vor den Niederlagen Reformen angestoßen oder eigentlich versucht anzustoßen, aber sie sind nicht durchgekommen, weil es eben noch diese Lethargie gab, man hat sich noch auf den Siebenjährigen Krieg ausgeruht und irgendwie ist ja alles ganz gut. Und wie du sagst, dann erst mit den katastrophalen Niederlagen dann wirklich erst gehandelt haben.
Zu den katastrophalen Niederlagen, wie katastrophal waren die denn?
Extrem.
Es gibt, also es lief tatsächlich so schlimm, dass als dann die Franzosen Berlin erreicht haben, welchen Jahr war das?
1806, glaube ich.
Ja, das klingt richtig. Kannst nicht korrigieren?
Ja, 1806.
Ja, also dass es so lustige Berichte darüber gibt, wie dann die französische Vorhut, es waren keine preußischen Truppen mehr in Berlin, die sind einfach so reinmarschiert. Es gibt so Berichte, dass dann so ein Franzose mit einem Hund an der Leine, einem offenen Hemd und einer Weinflasche in einer Hand durch Charlottenburg geschlendert ist und irgendwie sich das angeguckt hat alles. Und also nicht Stadtverteidigung mit Schlacht, sondern da war schon alles verloren, als die Franzosen Berlin erreicht haben. So schlecht lief es da.
Mhm.
Also, und dann auch der Aufenthalt der französischen Armee in Berlin, wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge mal wert, die wir mal separat machen. Aber ja, Preußen zerbricht eigentlich, zerfällt und muss sich Napoleon komplett unterwerfen eigentlich.
Ja, ja, es zerbricht. Sie verlieren eben auch die ganzen Gebiete, die sie in der zweiten und dritten Teilung Polens erhalten haben. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal erwähnt noch. Diese Landbrücke zwischen Pommern und Ostpreußen, die durfte Preußen behalten, aber der Rest war weg. Und auch die Gebiete, die kleinen Gebiete, Jülich-Kleve beispielsweise, die wurden dann auch in den Rheinbund integriert. Das heißt, das hat Preußen dann auch verloren. Wenn man sich da meine Karte anguckt, das sieht wirklich fast schon lustig aus, wie Preußen da, wie so eine offene Schere da auf der Landkarte aussieht. Und das war natürlich auch ein Trauma, das dann aber fähige Leute dazu bewogen hat, diese Reform anzustoßen. In allen möglichen Bereichen, Bildung, Agrar, auch juristische Reform, vor allem Verwaltungsreformen, die wichtig waren, das wurde alles angestoßen.
Ich habe mal kurz ein paar konkrete hier zum Runtererzählen, damit ihr euch darunter was vorstellen könnt. Also 1807 die Aufhebung der Leibeigenschaft der Bauern, 1808 die Einführung der kommunalen Selbstverwaltung, 1810 die Einführung der Gewerbefreiheit. Also wir haben innerhalb von wenigen Jahren in verschiedensten Bereichen große Schritte in Richtung modernerer Staat, weil man merkt, so geht es nicht weiter. Die Winde der Zeit wehen hart und man braucht irgendwie ein neues System, um Frankreich mal entgegensetzen zu können. Wilhelm von Humboldt reformierte dann in dieser Zeit eben auch das Bildungswesen und gründete 1809 die Berliner Universität, die dann später Humboldt-Universität genannt wurde und bis heute so heißt.
Damals interessanterweise Friedrich-Wilhelms-Universität, wie denn auch sonst?
Ja, muss natürlich nach dem Königreich werden. Ja. Und 1813 dann der Abschluss der Heeresreform mit der Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht. Für uns ist die Wehrpflichtdiskussion heute, verläuft ja vor allem so ein bisschen darum, wie nervig ist es und wie sinnvoll 18-Jährigen ein Jahr ihres Lebens in Kasernen mit Alkohol trinken zu vertreiben. Ist es wirklich zielführend oder nicht? Das ist so ein bisschen ja die Debatte, die wir heute führen. Damals war das eine ganz andere Frage, weil die Idee einer allgemeinen Wehrpflicht für eine sehr stark gegliederte Gesellschaft eigentlich ein Albtraum ist. Du trainierst deine Bauern an der Waffe und machst die alle zu fähigen Soldaten. Das ist etwas Urdemokratisches. Ne? Das ist auch der Grund, warum in der Schweiz bei manchen Kantonen noch sehr lange nur wählen durfte, wenn man eine Waffe zu Hause hatte, beziehungsweise mit seiner Waffe dann auf dem Dorfplatz ist und die Waffe hochgehalten hat, um zu zeigen, ich bin ein freier Mann und die Freiheit wird dadurch bestimmt, dass ich eine Waffe tragen darf und ne, diese ganzen Ideen und warum die Amis im Endeffekt heute auch noch darauf aufbauend irgendwie ihren Waffenkult zelebrieren und rechtfertigen als was Demokratisches. Aber es stimmt natürlich, dass waffentechnologisch auch die Zeit sich demokratisiert hatte. Also wenn ihr euch überlegt, im Mittelalter die Zeit der hochspezialisierten Kampfreiter, die lange trainieren müssen, extrem teure Rüstung haben und nicht jeder kann einfach auf Pferd steigen in einer gepanzerten Rüstung und effektiv das alles als Ritter irgendwie handhaben. Aber die Armbrust zum Beispiel ist das Gegenkonstrukt dafür, eine Waffe, die man innerhalb von ein paar Tagen benutzen kann und wo die stark genug schießt, um eine Ritterrüstung zu durchschlagen und all dieses Training zunichte zu machen. Und damit wurden Armbrüste eben zu den beliebten Waffen von freien Städten, wo Bürgermilizen die Stadt beschützt haben. Und wenn dann der Bäcker und der Schmied und wer auch sonst, die alle andere Jobs haben, eben die Stadt verteidigen müssen, dann ist es sehr nützlich, eine Armbrust zu haben. Bogenschießen muss man sehr lange üben, dass man das kann. Ja. Und Genauso war das natürlich auch mit der weiteren Entwicklung mit Schusswaffen. Je mehr Gewehre ein Ding wurden, desto mehr wurden Bürgerarmeen möglich, wo es nicht mehr darum geht, dass jemand sein Leben lang trainiert hat, sondern man musste jemanden ein paar Wochen beibringen, wie man das Gewehr lädt und abfeuert und in der Reihe steht und so. Und dann konnte man relativ effektiv Krieg führen und Leute aus der Entfernung erschießen. Genau. Und dadurch sind wir jetzt eben in der Zeit, wo mit der allgemeinen Wehrpflicht und der Befähigung von allen mit Waffen immer diese Gefahr von Demokratie im Hintergrund steht und einem Volksaufbegehren und einer Abschaffung der herrschenden Klasse, weil die sich ja nicht mehr dadurch rechtfertigen kann jetzt im 19. Jahrhundert mit wir sind die Ritter und beschützen euch, sondern im Endeffekt müsst ihr für euch selber kämpfen. Ihr werdet selber eingezogen. Warum haben die Leute da nicht mehr Rechte?
Ja, interessanter Gedanke. Witzigerweise gab es auch schon unter Friedrich Wilhelm I., also im 18. Jahrhundert, auch so etwas Ähnliches wie eine allgemeine Wehrpflicht. Das wurde das Kantonsystem genannt oder Kantonsystem. Und da waren dann aber in jedem Militärbezirk sozusagen, waren dann Soldaten einquartiert bei ganz normalen Menschen, also bei irgendwelchen Familien. Und da konnten sie dann immer rausgezogen werden, je nachdem, wo jetzt irgendwie Krieg stattfinden sollte. Clark beschreibt das auch so ein bisschen wie in so einer Universitätsstadt, ne? Nur dass da halt keine Studis, sondern halt Militärs die ganze Zeit rumlaufen. Und viele Historiker haben gesagt, das ist auch ein Grund, weshalb Preußen militaristisch war. Clark hält dagegen und sagt und bringt wieder das Uni-Beispiel. Es ist ja auch nicht so, dass eine Stadt, nur weil sie eine Universitätsstadt ist, auf einmal akademisiert wird. Genauso wenig wie, dass eine Stadt, weil da die ganze Zeit Militärs rumlaufen, militarisiert wird. Ne? Also da kann man wahrscheinlich noch in die Tiefe gehen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt ein Grund ist, weshalb Preußen so militaristisch ist.
Die ist ganz spannend. In der amerikanischen Verfassung steht zum Beispiel drin, dass der Staat nicht Soldaten bei den Familien einquartieren darf, weil das davor so gang und gäbe war, auch im British Empire, das mit unterbären Kampagnen und so zu machen, weil du eben keine großen Kasernenanlagen hast und dieses Kasernisieren ganz so ein Ding war zwingend und dementsprechend du eben dezentral die Leute versorgen musstest und hast du die wie die Austauschschüler auf die Familien verteilt, so, ja. Und das hat natürlich zu extrem vielen Problemen, Spannungen und Sachen gesorgt und ist dann einer der Aufreger auch in den Unabhängigkeitskriegen, dass das gefälligst unterbunden wird, dass man keine englischen Soldaten bei sich zu Hause mehr haben will oder noch schlimmer Hessen, die irgendwie verkauft wurden.
Mhm. Okay, ja, stimmt, ja. Die 3000 Hessen, ne, die berühmten. Oder waren das mehr?
Es waren glaube ich, sogar noch mehr. Und da müssten wir auch mal separat was drüber machen, über quasi diese ganzen Deutschen, die verkauft wurden als Söldner und dann irgendwie in Nordamerika für die Engländer gekämpft haben.
Ja.
Auch sehr spannende Biografien.
Auch man könnte da tatsächlich, beziehungsweise den deutschen Einfluss auf die US-amerikanische Revolution, denn es gibt ja auch diesen ehemaligen preußischen General Friedrich Wilhelm von Stolben. In jeder Stadt gibt es, glaube ich, eine Stolbenstraße, die sind nach ihm benannt, der dann eigentlich auch da, der als Drill-Instructor, als preußischer Drill-Instructor da von Franklin Benjamin rekrutiert worden ist. Und der tatsächlich dann da die US-amerikanische Armee versucht hat, auf Vordermann zu bringen. Übrigens dieses Blue Book von ihm geschrieben worden oder zumindest teilweise von ihm. Und auch heute noch Pflichtlektüre für viele Leute, die an irgendwelchen Militärakademien arbeiten. Auch eine sehr spannende Story. Vor allem, weil er gesagt hat, in Preußen habe ich mit Untertanen gearbeitet. Hier muss ich mit Menschen arbeiten. Er war total überfordert, aber
anstrengend.
Anstrengend, genau. Ja.
Es gibt eine Biografie von einem jungen Deutschen, der im Mittleren Westen in Mitte des 19. Jahrhunderts entführt wird von einem, weiß nicht, was für ein Apachen oder so, keine Ahnung. Muss ich nochmal nachschauen. Und der dann dort aufwächst, mit dem Teil des Stammes wird und dann irgendwann zurückkommt und zurück muss in die andere Gesellschaft und da zwangsreintegriert wird. Und der dann eine Autobiografie geschrieben hat danach, die so ein sehr gutes Selbstzeugnis ist. Und da könnte man tatsächlich so ein bisschen die Karl-May-Fantasien, die die Deutschen über den Wilden Westen haben, mit echten, existierenden, spannenden, eigentlich noch viel besseren Geschichten kontrastieren und mal so ein bisschen über Wild-West-Bilder reden. Da hätte ich auch Lust drauf. Aber das 19. Jahrhundert ist ein historischer Brunnen, der immer gibt. Also man kommt nie zu einem Ende. Jedes Thema macht 5 neue Dosen auf.
Wenn wir nochmal kurz auf die Reform zurückkommen, was auch gefordert wurde von vielen Bürgerlichen in Preußen damals schon, war ein Parlament. Also wirklich ein Landtag, der ganz Preußen vertreten sollte. Schon während des Wiener Kongresses gab es diese Forderung. Der damalige König Friedrich Wilhelm III. Hat die abgespeist und gesagt, ja, das kommt noch, aber hat die abgespeist mit der Einführung der Provinziallandtagen 1823. Und das waren tatsächlich, ja, kleine Landtage für die jeweiligen Provinzen. Im Zuge der Verwaltungsreform wurde Preußen eben in unterschiedliche Provinzen aufgeteilt. Und in diesen Provinziallandtagen, die tagten, glaube ich, irgendwie alle 3 Jahre, da waren natürlich hauptsächlich, wenn man vor allem in den Osten guckt, hauptsächlich ostelbische Junker drin, die dann ihre Interessen vertreten konnten und dann über den Oberpräsidenten dann an die Regierung weitertragen konnten. Also da waren vielleicht irgendwie 2, 3 Großbauern drin, die natürlich nichts zu sagen hatten. Sondern das war eigentlich auch, also einerseits abgespeist wurde das Bürgertum damit, aber gar nicht wirklich, weil die Macht befand sich nach wie vor bei den Aristokraten. Und ja, genau, also das ist auch nochmal eine interessante Entwicklung, dass man immer versucht hat, Wandel und also dieses Progressive, zumindest auf politischer Ebene, zu verhindern.
Ja. Wir sind jetzt schon ein bisschen weitergesprungen in die 20er Jahre. Ich würde noch ganz kurz in die 20er Jahre kommen, aber in 3 Sätzen. Wir haben die Situation, dass Preußen ursprünglich nach diesen ganzen Verloren und während die Reformen stattfinden, auch an Napoleons Russlandfeldzug ab 1812 teilnehmen und am Anfang als Verbündete Frankreichs kämpfen, als Teil dieser eingehegten Gebiete, ne, des Polen und das Herzogtum Warschau, was dann wieder erschaffen wurde durch Napoleon, waren ja mit die größten Verbündeten auch von Napoleon. Und der Feldzug in Russland läuft aber natürlich bekannterweise schlecht. Und es kommt dann am 30. Dezember 1812 nach dem Waffenstillstand zu einer Loslösung preußischer Truppen aus der Allianz mit Frankreich durch General Jörg von Wartenburg ohne Zustimmung des Königs, was ja sehr spannend ist als Anekdote. Und damit beginnt eigentlich die neue Konfrontationszeit von Preußen mit Napoleon, dann 1813 bis 1815, was wir als die Befreiungskriege kennen. Und obwohl die preußischen Truppen nur 6% der Gesamtbevölkerung ausgemacht haben an dieser Region, haben sie eine entscheidende Rolle bei der Völkerschlacht bei Leipzig 1813, bei der Frühjahrskampagne 1814 gegen Napoleon und dann schließlich bei der Schlacht bei Waterloo 1815 gespielt. Also da waren preußische Truppenkontingente wichtiger als die 6%, die sie ausgemacht haben, auf jeden Fall. Und Preußen wird zu einem relevanten Player in der Zeit nach Napoleon. Denn der Wiener Kongress 1815 ist ja der Versuch, die napoleonischen Kriege rückgängig zu machen. Napoleon war ja auch als Nationbuilder unterwegs und hat quasi überall alles, was er erobert hatte, hat er dann Republiken gegründet. Von den Niederlanden über Norditalien, über Napoleon und in anderen Gebieten und eben auch in Deutschland ganz viel umgeordnet, hat in Süddeutschland, in Bayern und in Baden und in Württemberg ganz viel zugeschlagen, weil die eben treue Verbündete waren und hat versucht aus diesem Kuddelmuddel, was das Deutsche Reich war oder ne, das Heilige Römische Reich zu der Zeit war oder
ja.
Ja, dann irgendwie ein bisschen das zu vereinfachen, zu vereinheitlichen und regierungsfähiger zu machen, auch mit dem Code Napoleon und allen Sachen, die dann da eingeführt wurden. Und das sollte in Maßen oder sollte wieder zurückgenommen werden oder sollte rekonstruiert werden. Die Rekonstruktionszeit mit dem Wiener Kongress, und dementsprechend hat Preußen da von den Aristokratien Europas natürlich auch wieder viel zurückbekommen, was ihnen davor genommen wurde, weil, ey, du hast dich gut geschlagen, du hast mit uns gemeinsam am Fall Napoleons teilgenommen und dich hat da wirklich hart und unfair behandelt, nicht wahr? So ein bisschen.
Ja, sie wurden mehr oder weniger kompensiert, ne? Also vor allem auch all das, was im Osten dann verloren ging, beziehungsweise an Russland ging, das hat man dann kompensiert mit den großen Gebieten im Westen, ne, eben Rheinprovinz und Westfalen.
Ja, Schwedisch-Pommern, Nordteil von Sachsen haben sie bekommen, Westfalen und das Rheinland. Und dann haben wir eben diese Zweiteilung, auf einmal diese geografische zwischen den ost- und westdeutschen Gebieten Preußens, so ein bisschen. Und damit beginnt die inoffizielle Bestrebung, diese Gebiete zusammenwachsen zu sehen. Da in Norddeutschland aktiv war, wie du vorhin schon gesagt hast, an deutscher Politik teilzunehmen und nach Deutschland hineinzuwachsen, weil jetzt neue Bedingungen geschaffen wurden nach dem Wiener Kongress. Es sind neue Realitäten und Preußen ist auf einmal viel mehr innerhalb Deutschlands, als es vorher war, und dadurch auch jetzt noch viel stärker die Schutzmacht der Protestanten und eben die führende protestantische Macht in Deutschland.
Mhm. Ja. Interessanterweise ja auch, dass du sowohl in Ost wie in West, ne, die neuen Gebiete hast, die aber hauptsächlich katholisch sind. Ne? Also du hast in Posen katholische Polen eben, und im Westen hast du rheinische Katholiken. Und die zu integrieren, war dann auch erstmal so eine Sache. Interessanterweise, wer hätte es gedacht, war es schwieriger, die Provinz Posen zu integrieren als das Rheinland. Und da liegt es tatsächlich dann auch an der Sprache, an der gemeinsamen Kultur. Es gibt da interessante Statistiken. In Posen beispielsweise wurden alle Polen aus der Verwaltung ersetzt durch Preußen. Durch preußische Beamten. Und im Westen hat man das viel weniger getan, weil die Leute dort mehr nach den preußischen Regeln gespielt haben. Auch wenn du dann natürlich wichtige Leute aus dem Bürgertum hast, sehr reiche Menschen. Aber man konnte sich im Westen viel einfacher mit den Katholiken arrangieren als mit den polnischen Osten. Als im Osten mit den Polen, meine ich. Und das ist das, was du ja auch vorhin ansprachst. Ne? Da kommen wir auch jetzt so langsam ins Zeitalter des Nationalismus, des stärker werdenden Nationalismus. Und das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also im Osten hast du nicht nur die konfessionellen Konflikte, sondern eben auch nationale Konflikte. Und die hast du im Westen halt, also die Nationalkonflikt hast du eben gar nicht.
Clark schreibt dazu, im Jahr 1831 gab es im Königreich Preußen 13 Millionen Untertanen. Davon lebten etwa 5,5 Millionen oder rund 41% in den Provinzen Sachsen, dem Rheinland und Westfalen, Gebiete, die erst seit 1815, also seit dem Wiener Kongress, preußisch waren. Also wir haben ganz viele von den Deutschen, die da, also generell von diesen westlichen Gebieten oder innerhalb deutschen Gebieten, hast du auch einen Riesenanteil von Neupreußen, die jetzt auf einmal unter preußischer Herrschaft sind, aber eigentlich vielleicht nicht das in ihre Identität bis jetzt integriert haben, sage ich mal. Ne?
Nee, gar nicht. Das ging ja auch kaum. Ja.
Und lustige Anekdote dazu, die mir gerade eingefallen ist, dass Marx' Familie ja im Rheinland gelebt hat und dann unter preußische Kontrolle kam das Gebiet. Und der Vater ist dann vom Judentum zu Katholizismus konvertiert, was einfach ein extrem lustiger strategischer Move ist, von einer Minderheit zur anderen. Also hätte er das vorher gemacht in der Generation, dann wäre das in den katholischen, dann hätte das gepasst in den Kontext rein, so, ne, die Konvertierung, dass er mehr Chancen hat und jobtechnisch und, ne, und dann aber konvertiert er und dann übernimmt Preußen die Herrschaft und ist, scheiße, wieder falsch konvertiert.
Aber dann hat er nicht nochmal,
ist dann. Nein, er ist nicht nochmal konvertiert, genau, ist dann schon katholisch geblieben, aber eine, lustige Fügung der Geschichte, dass man, auch wenn man konvertiert, manchmal das gar nicht so lange vorhält oder mal in die lokale Richtung konvertiert und es ist die falsche vielleicht.
Und trotzdem war die Integration des Rheinlands nicht einfach. Also du hast ja eben genau dort, die waren ja auch Teil des Rheinbundes, also ne, unter französischer Herrschaft oder Kontrolle, und die lebten unter dem Code Napoleon. Und die hatten dann gewisse Rechtsfreiheiten, auch Handelsfreiheiten und so weiter, die sie sich natürlich nicht nehmen lassen wollten durch die neue Integration in das preußische Staatsgebiet. Und deswegen gab es da auch Konflikte eben vor allem mit diesem Besitzbürgertum eben, ne, der darauf aus war, auf Freihandel und Expansion und so weiter, also ökonomische Expansion. Deswegen gab es da eben auch Probleme. Und auch eine interessante Anekdote, weil in Preußen wurde ja auch schon oder war ja auch schon die Schuldpflicht eingeführt worden. Darauf hatten die Leute im Rheinland auch überhaupt keine Lust, weil sie halt ihre Arbeitskraft verloren haben.
Und Mensch, wer Fasching ist, ist Fasching. Dann kann man ja in die Schule gehen. Also ja, ich muss ein halbes Jahr betrunken sein als Achtjähriger. Das passt ja auch in die Kultur, jeden Tag in die Schule zu gehen morgens.
Genau, und sie hatten ja auch viel mehr freie Tage, ne? Also religiöse Feiertage. Die wurden ja auch dann teilweise, also die katholischen Feiertage wurden natürlich alle abgeschafft.
Das ist schon frech. Da würde ich mich aber auch ärgern, als betrunkener Achtjähriger im Rheinland.
Ja. Und wenn ich nochmal, nur um ganz kurz dieses Integrationsproblem noch mal kurz anzuschließen, wenn wir jetzt nochmal auf den Osten gucken. Wir hatten ja die Agrarreform, ne? Also die Abschaffung der Leibeigenschaft. Und da waren die Polen dagegen. Weil für viele polnische Bauern bedeutete das erstmal irgendwie, okay, so ein bisschen mehr Freiheit oder zumindest irgendwas Liberaleres. Aber die polnischen Magnaten, die wollten das natürlich nicht. Nicht nur, weil sie eben dieses Recht auf die Leibeigenschaft verloren haben an sich, sondern weil sie Angst davor hatten, dass die polnischen Bauern die preußische Krone eher annehmen würden als eben die adlige polnische Herrschaft. Mhm. Also das ist auch super interessant, wie durch diese Expansion und auch durch diese Reform in Verwaltung und so weiter dann auch Konflikte mit den lokalen Eliten entstehen in den neu zu integrierenden Provinzen. Das heißt, das macht das 19. Jahrhundert eben so spannend, weil du auf ganz vielen Ebenen, vielleicht durch sogar progressive Politik, dann trotzdem auf Hindernisse stößt, mit denen du gar nicht gerechnet hattest.
Ja, und wir haben, du hast die Spannungsverhältnisse beschrieben, wir haben so viele Spannungsverhältnisse, die eben parallel ablaufen. Wir haben den erstarkenden Nationalismus, den du gemeint hast, der natürlich jetzt hier bei Preußen so bedingt greift mit den verschiedenen Sprachen und Identitäten, die sich jetzt in diesem neuen preußischen Staatsgebilde irgendwie wiederfinden nach 1815 im 19. Jahrhundert. Und du hast gleichzeitig zum Nationalismus diese Idee von Liberalismus und die Idee von Freihandel und dass all diese alten Grenzen, die vor allem innerhalb des Heiligen Römischen Reiches omnipräsent waren, mit Wegzöllen und unterschiedlichen Währungen und Einheiten und alles, was es kompliziert gemacht hat, irgendwie vernünftig miteinander Handel zu treiben. Und die Demokratiebewegung, die damit auch irgendwie einhergeht, das ist so ein nebulöses Gebilde aus Leuten, die einfach nur Business machen wollen, Leuten, die tatsächlich politische Mitbestimmung fordern, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann haben wir irgendwie im 19. Jahrhundert ja auch die Romantiker dabei und die Stürmer und Dränger und Leute, die anfangen, alte Sagen aufzuschreiben, hört euch unsere Folge zu den Brüdern Grimm an und der Nationalromantik und der Idee, aus all dem erwächst ja der Deutsche, die Identität des modernen Deutschtums oder so. Naja, wenn wir jetzt ein bisschen von Preußen wegdenken, aber Preußen spielt da ja mit rein und ist da ja ein elementarer Faktor davon und Preußen muss all diese Spannungsverhältnisse managen, weil es ja zunehmend auch eine Führungsrolle anstrebt. Und was wir ab 1934 haben, ist
10, oder?
1834 haben, ist die Initiierung des Deutschen Zollvereins durch Preußen, das Österreich nicht mit einbezieht. Das heißt, jetzt wird hier wirklich Butter bei die Fische, jetzt wird gesagt, wir machen jetzt hier Zollverein, wir versuchen, die Zollgrenzen zu reduzieren. versuchen, so ähnlich wie das europäische Projekt der EU, ein Schengen-Abkommen zu machen. Das ist das Äquivalent des 19. Jahrhunderts, dafür zu sagen, innerhalb der deutschen Staaten unter preußischer Führung werden wir steuerfrei Handel treiben und immer mehr diese bürokratischen Hürden abbauen. Ne? Mhm. Und der Deutsche Zollverein wird damit zu einem entscheidenden Vehikel für eine Reichseinheit langfristig, ne? Weil im Endeffekt schon bevor es diplomatisch oder bevor es tatsächlich umgesetzt werden kann, die Einheit, werden gesetzliche Hürden abgeschafft und es wird teilweise schon so getan, als wäre man Einheit. Also ne, es werden Aspekte, positive Vorzüge einer Einheit schon ohne die Einheit vorgezogen, um den Leuten die Vorteile zu zeigen, auch praktisch.
Genau, vor allem viele Historiker und vor allem Wirtschaftshistoriker sagen, dass eben die Reichseinigung wirtschaftlich herbeigeführt worden ist. Ne? Man musste dann am Ende, dann, wenn wir jetzt das vorgreifen, natürlich noch die politische Einigung herbeiführen, die dann ja unter Bismarck geklappt hat. Aber an sich, wie hast du es perfekt beschrieben. Also wirtschaftlich war man da schon viel enger, als man gedacht hat. Und um jetzt nochmal auf Preußen zurückzukommen, die Schaffung des Zollvereins war auch in den Augen vieler, vieler Liberaler und also Nationalisten der Beweis dafür hat den Gedanken geschürt, dass das Preußen das Zugpferd der Reichseinigung sein wird. Ja, obwohl sie ja so viel dagegen getan haben. Ich meine, man hat ja vorher schon, also 1819 unter Metternich natürlich noch, also unter österreichischer Führung, die Karlsbader Beschlüsse eingeführt und dann nochmal super viel, also Zensurpolitik wurde strenger, die ganze Kontrolle auf den Straßen. Alles war, es war eigentlich ein Polizeistaat. Ja? Und auch Preußen hat natürlich da gern mitgemacht. Die wollten ja natürlich nicht, dass da irgendwas liberalisiert wird. Vielleicht klang das eben so, als ich diese Integrationssachen umrissen habe. Aber nein, Preußen war natürlich damals auf jeden Fall eher ein Polizeistaat. Und wie du sagst, es gibt eben diese Spannungsverhältnisse. Du hast dann trotzdem, in den Nischen hast du ja trotzdem Leute, die liberal denken und so weiter und so fort. Ne? Du hast ja gesagt, Marx, der dann ja eigentlich, wenn du so willst, Preuße geworden ist oder ist, kann man ja, wenn man das weiterdenkt, sagen, okay, der Kommunismus ist auch preußisch, ne? Also.
Ja, er hat seinen Pass dann ja tatsächlich später, ich glaube, nachdem er dann erst in Belgien und dann in Frankreich war und dann später natürlich in London, ich glaube, zwischen Belgien und Frankreich hat er mal irgendwann seinen Pass verloren oder verbrannt. Und dann ist er auch geweigert, zurück auf preußisches Staatsgebiet zu gehen, hat auf jeden Fall eine gute Fehde mit dem preußischen Staat dann später am Laufen. Aber Marx selber, also wenn man das Manifest des Kommunismus liest von 1848 ja auch, dann beginnt das Ganze mit einem Loblied auf das Bürgertum, das es geschafft hat, endlich jetzt die alte Aristokratie von sich zu werfen. Und das ist so auch die Stimmung, die in der Luft schwingt. Und diese Stimmung entlädt sich dann im Endeffekt 1848 mit den Aufständen europaweit, nachdem wir eben seit 1815 den von dir beschriebenen Militärstaat haben, die extreme Zensur und den Versuch, all die bürgerlichen Rechte und Errungenschaften, die durch Napoleon, den Code Napoleon und sowas Verbreitung gefunden hatten und dann wieder zurückgenommen wurden in Teilen, dass sich das entlädt und die Leute, es ist sehr schwer, wenn man eine Idee tatsächlich sich mal verbreitet hat und die Leute vielleicht sogar diese Freiheiten genossen haben, es zurückzunehmen. Und das haben ja europaweit die Monarchien zu spüren bekommen, 1848, auch wenn in Deutschland jetzt nicht so besonders viel dabei rumkam.
Ja, ja, also darüber kann man streiten, finde ich. Also wir haben jetzt ja noch, wenn wir jetzt bei den 30ern wieder anschließen, wie du sagst, den Zollverein. Ja, also so eine wirtschaftspolitische Einigung mehr oder weniger oder Anstoß einer wirtschaftspolitischen Vereinigung. Und ja eben auch diese ganzen, also den Vormärz, ne? Die Zeit vor der Märzrevolution, in der auch eben ganz viel passiert. Auch beispielsweise die Schaffung der Eisenbahn, auch super wichtig, sowohl auf wirtschaftlicher Ebene als auch für als Mental Map, dass auf einmal Gebiete, die eigentlich total weit voneinander entfernt liegen, aus damaliger Zeit jetzt viel näher zusammenrücken. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie lange man von Königsberg nach Köln gebraucht hat mit der Eisenbahn, aber vor der Eisenbahn hast du auf jeden Fall Wochen gebraucht.
Das dauert heute noch eine ganze Weile. Wenn ihr von Köln nach Kaliningrad mit dem Zug fahren wollt, viel Glück, ja.
Aber genau. Du hast dann eben diese ganzen Spannungen. Da gibt es ja auch diese Geschichten beispielsweise mit dem Weberaufstand und so weiter und so fort. Ne?
Guter Film, Die Weber. Aus den 1920er Jahren gibt es da eine sehr gute Stummfilmproduktion. Vielleicht kann ich das ja hier als Video, wenn ich es finde, verwenden. Sehr sehenswerter Film. Die Weber ist ein Stück von Hauptmann, glaube ich, was da in den 20er Jahren dann zu einem der frühen deutschen Filme gemacht wurde. Wenn man sich anschauen will, wie ärmlich so schlesische Weber gelebt haben, dann ist dieser Film eine ganz gute Referenz, weil der tatsächlich halt noch nur 60 Jahre oder so danach gemacht wurde und noch das in akuter Erinnerung war, was damals passiert ist. Und das war die Generation davor, die das halt erlebt hatte, ja. Zwei Generationen davor.
Ja, und dynastisch passiert auch 1840es, was in Preußen ein neuer König wird gekrönt. Rate mal, wie der jetzt heißt.
Friedrich Wilhelm?
Genau, wir haben jetzt Friedrich Wilhelm IV., den Sohn Friedrich Wilhelms III. Und interessanterweise hatten viele, gerade Liberale, große Hoffnung in ihn gesetzt. Also der hat sich als Kronprinz selbst irgendwie als offen und so weiter dargestellt und hat dann auch tatsächlich 1840 mit seiner Macht, seiner Thronbesteigung auch liberale Minister eingesetzt. Und natürlich hat er das dann alles verworfen. Also es hat sich so gut wie gar nichts geändert. Man hat auch den Polen in Posen große Versprechungen gemacht. Gibt es pathetische Zitate, wie er sagt, ja, ihr kriegt alles und so weiter und so fort. Alles nichts gebracht. Und da ist, glaube ich, dann auch nochmal, wenn wir jetzt an 1848 denken, diese Situation, dass du in absoluter Armut lebst, dass sich dann auch noch nichts ändert, obwohl du diese Hoffnung eventuell hattest, dass es mit dem neuen König vielleicht was werden könnte. Nichts passiert und wie du sagtest, das entlädt sich dann in der Revolution von 1848.
Ja, und dann gibt es Palisadenkämpfe auf den Berliner Straßen. Spannenderweise sind da wenige der Juristen, und wenige der anderen großen Denker auf den Palisaden, sondern die Leute, die tatsächlich dann auf den Palisaden kämpfen, sind viele Lehrlinge und Studenten und so und verschiedenste Arbeiter. Aber im Endeffekt wird das Ganze vom preußischen Militär niedergeschlagen und auch im Südwesten, wo wir in Baden zum Beispiel mit dem Parlament und quasi viele demokratische Impulse aus Südwestdeutschland hatten zu der Zeit, auch das wird dann am Ende durch preußische Truppen beendet und niedergeschlagen, die Reichstag oder die Versammlung, die Parlamente aufgelöst und eine weitere Reaktion eingeführt, eigentlich eine neue Reaktionszeit durch Preußen.
Ja, genau. Das Einzige, also man hat, wir können da jetzt nicht zu tief einsteigen, aber man hat dann schon zumindest erstmal in Preußen auch das sogenannte liberale Kabinett eingeführt, in dem eben viele liberale Politiker an der Macht waren oder an der Regierung waren. Das hat man dann aber ganz schnell wieder verworfen, als man gemerkt hat, okay, der König, also die Armee steht hinterm König und hinter den alten Eliten. Wir können eigentlich damit ja alles niederreißen. Oder wir brauchen diese liberalen Leute nicht, weil wir haben ja letzten Endes noch wirklich die Macht, ne? Also die harte Macht, das Militär, die Polizei und so weiter. Also
die Exekutive.
Die Exekutive, genau, dankeschön. Und dann, wie du sagst, genau, dann kommt ganz schnell wieder eine Reaktion. Nichtsdestotrotz, eine Sache, die bleibt, ist halt eben der Landtag, ne? Also das Parlament. Und das ist zumindest eine Errungenschaft, die Revolution gebracht hat, zumindest auf Staatsebene, ne? In Preußen. Hast du eben das Parlament, das ja bis, nicht, ich würde nicht sagen bis heute, aber dann zumindest dann bis zum Preußenschlag dann 1932 auch Bestand hat.
Ja. Ja, und so die erste deutsche demokratische Tradition ja irgendwie schon auch, bezieht sich ja immer auf 1848, die Verfassung in der Paulskirche und so weiter. Das sind natürlich auch alles Sachen, die für den Liberalismus in Deutschland, für demokratische Ideen, Liberalismus damals was anderes, ich rede nicht über die FDP. Mhm. Also das aber trotzdem schon sehr prägend war für die gedanklichen Traditionen in Deutschland. Was ich jetzt zum Abschluss dieser ersten Folge gerne noch erzählen würde, ist die Geschichte der Pickelhaube. Weil die Pickelhaube ja das preußische Symbol schlechthin ist. Also wenn man an Preußen denkt, dann denkt man eigentlich an die Pickelhaube. Und die wurde tatsächlich 6 Jahre vor der Märzrevolution 1842 das erste Mal von der preußischen Armee eingesetzt. Die Idee des Pickels ist, dass man Säbelhiebe von oben ablenken kann. Das heißt, es geht nicht darum, dass man Leute mit der Spitze irgendwie stupft, sondern die Idee ist, diese Kavalleriehüte, die da vorgetragen wurden, die mit so einem flachen Deckel oben, die so ein bisschen zylinderförmig aussahen, ne? Die waren eben, wenn man gerade oben frontal mit einem Säbel drauf getroffen hat, nicht so aerodynamisch, sage ich mal. Und die Pickelhaube war die aerodynamische Weiterentwicklung, um Säbelhiebe auf den Lederhelm abzulenken. Also unten Leder auch und oben dann die Spitze aus Metall, um das Ganze irgendwie wehrhafter zu machen. In der Gebärdensprache der Gehörlosen symbolisiert lustigerweise der nach oben ausgestreckte Zeigefinger und über die Stirn gehaltene Zeigefinger so die Pickelhaube und bedeutet Deutsch und Deutschland. Das heißt,
wenn ich richtig informiert bin, dann aber nur in der französischen Gebärdensprache.
Das macht Sinn, weil Gebärdensprache ist ja anders von Land zu Land. Und gerade in Frankreich ist da die kulturelle Erinnerung besonders stark wahrscheinlich.
Genau, wahrscheinlich noch ein Trauma aus 1870. Nee, wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall in der französischen Gebärdensprache so ist.
Ja, und auch im Wintermärchen von Heinrich Heine, also Deutschland ein Wintermärchen, seinem Epos, erwähnt er die Pickelhaube schön ironisch. Zitat. Nicht übel gefiel mir das neue Kostüm. Der Reuter, das muss ich loben, besonders die Pickelhaube, den Helm, mit der stählernen Spitze nach oben. Ja, der Helm gefällt mir, erzeugt von allerhöchstem Witze. Ein königlicher Einfalls war's, es fehlt nicht die Pointe, die Spitze. Nur fürcht ich, wenn ein Gewitter entsteht, zieht leicht so eine Spitze herab auf euer romantisches Haupt, des Himmels modernste Blitze. Sehr schön, der Blitzableiter direkt mit eingebaut auf jeden Soldaten.
Wunderbar.
Ja.
Ich habe da auch mal was gelesen zu wieso die Pickelhaube in Preußen auch eingeführt worden ist. Dass Friedrich Wilhelm der Vierte, der war auch man nannte ihn auch den Romantiker auf den Thron. Der war besessen von alten Sagen und von diesem ganzen Mittelalterlichen und so weiter. Und der stand aber auch total auf Kostümierungen und so, wie dann später sein Nachfahre Wilhelm II. Und der war mal bei einem Besuch bei seiner Familie in Russland, beim Zaren, und soll wohl eben diese Pickelhaube oder zumindest einen Prototypen der Pickelhaube auf irgendeinem Schreibtisch gesehen haben. Und dann sich gedacht haben, ey, das wäre doch schön für meine Armee.
Es war auch nicht nur die preußische Armee, sondern es war tatsächlich, wir haben verschiedenste Armeen im 19. Jahrhundert haben es eingeführt und als Innovation benutzt. Und bis heute sehen wir das ja in, was weiß ich, verschiedensten Gardeuniformen von Schweden bis nach Südamerika,
ja.
Werden bei Aufmärschen und Gedenktagen und so, sieht man irgendwelche Kavallerieleute oder marschierende Soldaten in Pickelhauben, weil das tatsächlich diese Tradition des 19. Jahrhunderts ist.
Ja.
Also der prägende Helm. Und der wurde dann ja bis im Ersten Weltkrieg auch getragen, bis man dann im Ersten Weltkrieg gemerkt hat, Moment, wenn ich jetzt das Maschinengewehrfeuer direkt auf meinen Lederhelm kriege, dann bringt diese Idee mit Säbelablenken auch nicht mehr so viel und vielleicht sollten wir Stahlhelme einfach einführen.
Genau. Ja?
Also das war dann die große Erneuerung, die man, ich weiß nicht, wie viele Monate man nochmal gebraucht hat, um das rauszufinden, aber das sind bestimmt viele Zehntausende Leute gestorben, bevor man sich gedacht hat, vielleicht brauchen wir einfach Helme, durch die man nicht durchschießen kann.
Mhm. Ich glaube, 1915 wurden dann die ersten Stahlhelme eingeführt.
Ja gut, für ein Jahr lang, das ist schon... Genau, aber das Symbol des deutschen Militarismus, der Stahlhelm.
Genau. Ja. Und vorher, ja, die Pickelhaube. Ja, also
Ja. Mhm. Und die Pickelhaube auf eine Art und Weise ja immer noch. Also die Konnotation mit der Pickelhaube ist ja, wenn man sich über den Hauptmann von Köpenick nachdenkt, ja schon sehr, sehr eindeutig. Also es denkt niemand an die schwedische Gardeeinheit wahrscheinlich, wenn er eine Pickelhaube sieht, sondern man denkt halt an Preußen.
Genau.
Ja, ich glaube bis hierhin heute, oder? Das war jetzt eine gute Folge.
Ja, genau. Wir haben jetzt den Vormärz behandelt, die Folgen des Wiener Kongresses und die Märzrevolution umrissen. Ich glaube auch, dass wir hier den Cut machen können.
Und in der nächsten Folge würden wir dann mit Bismarck, denke ich, einsteigen oder noch so ein bisschen Restaurierung und dann Bismarck und dann eben uns mit Bismarck gemeinsam bis mindestens zur Reichseinigung und im Idealfall bis zum Ende Preußens durchzuhangeln, um den so einen schönen Vierteiler abzuschließen hier. Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt uns gern, indem ihr den teilt mit allen Leuten, denen das auch gefallen könnte. Uns folgt, uns eine gute Bewertung auf Spotify und Apple Podcast und wo auch immer ihr uns hört, hinterlasst. Das läuft super. Vielen Dank für die vielen Bewertungen. Freue mich da immer drüber und check regelmäßig, wie viele wir haben. Und genau, wenn ihr uns noch weitergehend unterstützen wollt, dann freuen wir uns riesig darüber, wenn ihr uns ein Bier ausgebt oder den Gegenwert von einem Bier oder einem Essen pro Monat auf Patreon. Da gibt es dann auch immer die Folgen ein bisschen früher und ohne Werbung und ihr kriegt ab und zu ein paar exklusive Posts und ihr könnt euren Namen vorlesen lassen, wenn ihr Teil der Liste werden wollt. Bis jetzt unterstützen uns dort Fernando, Katharina, Alexi, Petrosilius Zwackelmann, Onkel Didi, Freias Duart, Fanny Dietrich und der coolere Herr Fischer vom Ardennen-Gymnasium. Heute mal andersrum vorgelesen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und bis nächste Woche.
Vielen Dank, bis nächste Woche.